Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott.
Montag, 9.07 Uhr. Frau Reutershagen sitzt vor ihrem Hausarzt Dr. Wiesner und berichtet: Herr Doktor, ich habe wieder gesündigt. Gestern hatte Trude Ottersberg Geburtstag und es gab Sahnetorte. Das hat meinem Cholesterinwert sicherlich nicht gut getan. Mittwoch, 12.04 Uhr. Thorsten Schröder verliest die Nachrichten der Tagesschau. Das Kraftfahrtbundesamt gibt bekannt, die Eintragung von Verkehrsverstößen durch Bundesbürger im Sündenregister für alle Verkehrsteilnehmer in Deutschland hätte durch die Umstellung des Punktesystems und der damit verbundenen Kriterien deutlich nachgelassen. Freitag, 18.43 Uhr. Paul muss Karin gegenüber gestehen, dass er vorhin gelogen habe. Er wäre am letzten Abend nicht deshalb so spät nach Hause gekommen, weil er seinem Kumpel Thomas noch beim Zusammenbauen seines Staubsaugers geholfen hätte, sondern schlicht, weil er zu besoffen war, den Weg zurückzufinden. 3 Minuten später bricht dem Küchenstuhl, auf dem er sitzt, ein Stuhlbein durch und Paul landet auf dem Hosenboden. Daraufhin raunt Karin so vor sich hin, aber gerade soeben noch hörbar für Paul: Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Es ist doch interessant, dass sich in unserer Alltagssprache Sünde als etwas eingeschlichen hat, das man hofft, eingrenzen zu können. Zu schnelles Fahren, Lügen, zu viel fettiges Essen. So, als würde man schon seit Jahrhunderten hoffen, auf diese Art und Weise etwas Übermächtiges überschaubar zu gestalten und handhabbar zu machen. Und ebenfalls so, als wäre Sünde etwas, das man sehr trefflich und genau beschreiben kann, um dann wiederum klarzustellen: Wenn ich aber vermeide, dieses oder jenes zu tun, dann lebe ich sündenfrei. Und zu solchen philosophischen und sprachlichen Tricks greifen Menschen immer dann, wenn sie im Grunde eigentlich eine nackte Panik schieben. Wie im Karneval. Was da eigentlich hintergründig abläuft, kapiert auch keine Sau mehr, interessiert auch keinen, hat aber im Grunde, zumindest auch, mit einer riesigen Angst zu tun. Denn Sünde, das ist viel mehr als zu schnell zu fahren oder zu lügen. Sünde, das ist viel mehr eine einzelne Tat. Sünde, das ist ein Zustand, den von allen Anliegen, die die Bibel so vermittelt, meiner Meinung nach am leichtesten von jedem Menschen mit bloßem Blick in unsere Welt nachvollzogen werden kann. Und damit meine ich nicht dieses oder jenes sündige Verhalten hier und dort. Genau von diesem Blick möchte ich ja eigentlich weg. Damit meine ich vielmehr das Phänomen, was ein alter Freund unserer Familie wie folgt mal beschrieb. Unlängst habe ich mir das erste Mal seit über einem Jahr wieder mal eine Zeitung gekauft. Ich gucke kein Fernsehen und ich höre kein Radio und Zeitung lese ich eigentlich auch nicht. Im Grunde reichen mir meine 4 Fenster, aus denen ich rausgucken kann. Aber neulich, da habe ich mir mal wieder eine Zeitung gekauft. Hätte ich ebenso lassen können, stand nur wieder dasselbe drin, wie vor einem Jahr. Sünde, das ist, wenn du in dieser Welt reparierst und weiterentwickelst, langsamer und schöner machst, befriedest und begradigst, versorgst und beteiligst, es aber immer wieder anderswo aufreißt, wieder ein neuer Krieg beginnt oder wieder eine neue Methode entwickelt wird, kriminell an Geld heranzukommen, wieder eine neue Regierung als korrupt überführt wird oder wieder mal eine Hungersnot ausbricht. Wieder neue Benachteiligungen entstehen und wieder nur neue Habgier entlarvt wird. Sünde, das ist ein System, eine Lebensvoraussetzung, ein Fluch, eine Negativmatrix, eine Macht, ein Geflecht. Sünde, das ist, wie eine Freundin es mal ausdrückte, als sie im Garten arbeitete: Da haben wir eine alte Weide. Und diese alte Weide ist fest in der Hand eines Efeus, der bis in die Baumkrone hinaufgewachsen ist und mehr als die Hälfte des Raumes dort einnimmt. Wir haben versucht, den Baum von der Umklammerung des Efeus zu befreien. Es war schier nicht möglich. So fest hielt der Efeu den Baum umklammert. So scheint Sünde zu sein. Die Welt fest im Griff und den Menschen nur immer wieder ins Verderben stürzen. Es ist für mich kurioserweise der für mich am einfachsten zu glaubende Teil all der biblischen Überlieferungen, Motive und Themen, die es da so gibt. Es ist diese Auswirkung vom Anfang, nachdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis aßen und von Gott aufgrund des Misstrauens, das dieses Vergehen gegen ihn darstellte, aus dem Paradies verbannt wurden. Seither ist der Mensch noch immer sehr gute Erschaffung Gottes, aber zugleich unter dem Fluch der Sünde gefangen. Und das, was sprachlich bei mir bis hierher vielleicht recht altertümlich daherkommt, lässt sich auch in sehr zeitgemäße Worte passen. Dass dies eine sündige Welt ist, merken wir an Begriffen wie Moral, Ethik oder auch Handlungsnormen. Wir sprechen oft davon, möglichst das kleinste Übel herauszufinden und für unsere Handlungen auszuwählen. Und müssen leider oft genug feststellen, dass wir das eine kleine Übel gegen das nächste kleine Übel auch noch abzuwägen haben. All das hätten wir nicht, wenn es eine reine, ausschließlich gute, sündenbefreite Welt gäbe. Dass diese Welt und das Leben, das wir leben, ein sündiges Leben darstellt, das merken wir exakt hieran. Wer also Sünde auf ein Stück Sahnetorte reduzieren will, verharmlost etwas Gewaltiges massiv. Und wie gesagt, ich vermute, dass das der Mensch in den letzten Jahrhunderten vor allem deshalb gemacht hat, weil er einstmals Angst vor der Sünde hatte und sie, wie das Kaninchen vor der Schlange, regelrecht verängstigt angeschaut hat. Ein Sünder aber ist ein Teilhaber an der Sünde. Er hat an ihr Anteil, weil er lebt, weil er Entscheidungen trifft und handelt. Und das hat zwei Auswirkungen. Und eine Auswirkung ist besonders wichtig für Christen und eine zweite ganz besonders wichtig für Menschen, die sich als keine Christen bezeichnen. Die Auswirkung für Christen ist folgende. Wenn ein Sünder ein Teilhaber an der Sünde ist und damit durch seine Existenz bereits zum Sünder wird, kann doch dann endlich die unsägliche Stigmatisierung unter christlichen Menschen aufhören, er oder sie würde in Sünde leben oder er oder sie würde sündig handeln. Wer einmal das Gewaltige an Sünde verstanden hat, versteht, dass selbst wenn du nur die Haustür aufschließt, du in Sünde lebst. Ob es dann eigentlich vollkommen egal ist, durch welche Handlungen man sein Leben gestaltet, ist ein anderes Thema und würde uns heute hier die Minuten klauen. Und die Auswirkungen all dessen für Menschen, die keine Christen sind, sind folgende. Das, was das christliche Leben im Kern ausmacht, ist, dass Gott sowohl Mensch als auch Sünde ernst nimmt und dass er den Menschen trotz aller Unfähigkeit, es irgendwie besser zu machen, anhand seiner Handlungen beurteilt. Und das aus einem ganz simplen, wie auch unglaublich wertvollen Grund. Gott solidarisiert sich mit den Opfern von Sünde. Überall dort, wo Menschen sich verschwören gegen Schwächere, gegenüber Abhängigen, gegenüber Abgehängten, gegenüber Benachteiligten, gegenüber Außenseitern und so weiter, überall dort solidarisiert sich Gott mit all diesen Menschen. Sonst kann er nicht ernst genommen werden mit seinem leidenden Tod am Kreuz. Das, was Gott am Kreuz zeigt, ist in allererster Linie zunächst einmal seine Solidarität mit den Entrechteten und Abgehängten und Verdrängten dieser Welt. Und wenn du es extrem brauchst, es ist seine Solidarität mit den Vergasten der KZs. Er weiß, dass all diejenigen, die sich an denen, die ich aufgezählt habe, vergriffen haben, nicht anders konnten. Und dennoch nimmt er ihre Handlungen ernst, weil er das Opfersein ernst nimmt. Wenn es eine weitere Hauptmessage der Bibel gibt, dann exakt diese. Da er aber, genauso wie er den Benachteiligten liebt, auch den liebt, der den Benachteiligten überhaupt erst zum Benachteiligten macht, wählt Gott den Weg der Liebe. Und er löst den Menschen von seiner Schuld, von seinem Schuldigsein vor ihm selbst und natürlich auch vor seinen Mitmenschen. Und dafür steht der Kreuzestod von Jesus ebenfalls. Die wichtigste Nachricht für alle Menschen, die sich bislang nicht als Christen erachtet haben. Du interessierst dich dafür, Christ zu werden oder zumindest mal dafür zu verstehen, was Christen glauben? Es ist genau dieser Gedanke. Durch den Stellvertretertod von Jesus Christus wird ein Mensch, der daran glaubt, zu einem Jesus-Christus-Menschen, zu einem Christen, der glauben kann, dass ihm vergeben worden ist. Und das sind eigentlich immer Menschen, die ernst nehmen, dass sie Sünder sind. Die christliche Glaubensnachricht ist eine total gute und fröhlich machende und wertvolle. Ihr voraus geht allerdings eine ziemlich bittere, nämlich, dass jeder Mensch ein Sünder ist, weil er in dieser Welt lebt, in ihr Entscheidungen fällt, nach diesen handelt und einen anderen Menschen irgendwo in dieser Welt benachteiligt oder gar verletzt. In einer globalisierten Welt kann dieser Mitmensch, an dem du aus Sünde schuldig wirst, teilweise sehr weit weg sitzen. Aber jeden Tag bietet Gott dir Vergebung an. Nicht wie Dr. Wiesner, indem er ein Rezept aufschreibt, das Frau Reutershagen leider nur für maximal 14 Tage einlösen kann, sondern für immer, weil er die Verantwortung für dein Handeln auf sich nahm. Das ist das Geheimnis des Kreuzestodes von Jesus, das manche begreifen, manche gerne begreifen wollen und Dritte als lächerlich ablehnen. Dass es aber auf die Frage, warum die Welt immer wieder auseinanderbricht, eine Antwort braucht, das dürfte doch ziemlich klar sein, oder?